persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich aus der östlichsten Gemeinde der Schweiz. Wir sind in Müsteier im Münstertal. Der Ort, wo einem als Engadin Laie möglicherweise drei Stichworte zu einfallen: Nationalpark Bär, ein Kloster, wo UNESCO Welterbe ist. Meine Gäste sind ganz speziell. Mit ihnen schauen wir von der kleinsten Zelle bis hin in die Sterne. Sind das Andrea Könz. Sie ist gelernte Apothekerin, hat Pharmazie studiert, ist also der Naturwissenschaften verbunden und befasst sich aber seit Jahren mit der Astrologie, also Tierkreiszeichen und Co. Sie ist Mutter von zwei Kindern und 49. Gleich alt und ein Sohn. Und auch ein grosses Flair für den Sternenhimmel hat der Václav Urednik. Er ist in Prag auf die Welt gekommen, aufgewachsen in Bern. Und er hat fast 30 Jahre lang in Amerika in der Hirn- und Stammzellenforschung gearbeitet. Er und seine Frau Jitka sind vor 2 Jahren ins Münstertal gekommen, wo sie ihre zweite Leidenschaft frönen, nämlich der Astronomie. Sie bauen das Zentrum für Astrofotografie. Andrea Könz, Sie sind seit kurzem Präsidentin vom Tourismusverein Wallmüsteier. Wir sind hier in der Sala Florentini im Hospiz, ganz in der Nähe vom berühmten Kloster. Wie würden Sie jetzt einem Tourist erklären, an was für einem bedeutungsvollen Ort wir hier sind?
Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Er kann sicher in über 1200 Jahre Geschichte eintauchen, gerade durch das Kloster St. Johann Sanyon als Welterbe. Er nicht nur das, er kann natürlich auch eine unvergleichliche Natur vorfinden. Er kann am absolut freien Lauf von einem Fluss, unserem Fluss, der heisst Rom, nicht zu verwechseln mit Rom, kann er entlang spazieren. Er kann vom Langlaufen über Entdecken von über 100 Arten von Schmetterlingen oder von Vogelarten. Es gibt unvergleichlich viele Facetten in dem Wallmüsteier, die einzigartig sind und wo ich ihm würde sagen, deshalb soll er da hinkommen. Wir sind auch wohl die östlichste Gemeinde der Schweiz, aber wir sind im Herzen von Europa. Wir sind mitten in dem magischen rätischen Dreieck.
Die 1200 Jahre, wo man zurückkommt, also das Kloster, das so alt ist, das ist eigentlich sozusagen das berühmteste, könnte man sagen, da in dem Müsteier. Und wegen dem kommen da ganze Haufen Touristen hin. Können Sie noch 2-3 Worte zu dem sagen?
Ja, warum? Man kann sich fragen, wieso ist das Kloster so bedeutend? Wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass das ein Welterbe geworden ist? Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun, plus minus um 800 nach Christus, mit dem Karl dem Grossen. Der hat den Ort Müsteier ausgesucht, mindestens nach der Legende, um da ein Kloster oder eine Station zu gründen. Und berühmt sind vor allem Fresken. Es gibt niemand auf der Welt so eine kompakte Freskenmalerei, karolingische Fresken, wie da im Kloster Sanyon Müsteier.
Gut, das war der Tourismus-Spot, den wir jetzt gemacht haben. Václav Urednik. Sie bauen das Zentrum für Astrofotografie. Ich bin das gestern mit Ihnen ein bisschen anschauen. Es ist, wenn man sich das mal Wallmüsteier vorstellt, als so einen grossen Talkessel, ist es am Hang oben in Lü. Was man häufig sieht, sind so 3 weisse Kuppeln, wo die Geräte drinnen stehen, oder, um die Sterne zu fotografieren. Sie sind, wie gesagt, 30 Jahre lang jetzt weg in Amerika, hierher gekommen und hierher gekommen, das Zentrum bauen. Wie sind ihr auf das Münstertal gekommen? Also, habt ihr googelt zu Amerika?
Ja, fast, ja. Also, zuerst möchte ich noch vorweg oder hinzufügen, dass der Gast sicher auch hierher muss kommen, um einen fantastischen Sternenhimmel zu bewundern. Wo irgendwie seltener wird in ganz Europa, auch in der ganzen Welt. Aber zurück zu eurer Frage. Also, Ja, man sagt so, per aspera ad astra ist das so ein Saying, auch Frauen wegen zu den Sternen. Und man kann bei uns auch sagen, per aspera ad lui. Also es war ein bisschen schwieriger, als nur zu googeln und schauen, was die kleinste Bevölkerungsdichte hat in der Schweiz, was sehr wichtig ist für uns.
Warum?
Aber weil es eben mit Luft- und Lichtverschmutzung zu tun hat. Und wir für die Astrofotografie brauchen ja möglichst geringe Lichtverschmutzung, möglichst geringe Luftverschmutzung. Auch die Partikel sind sehr schadhaft für qualitativ hochstehende Fotografie. Und, aber wir sind, würde sagen, nicht ganz 30, wir waren 11 Jahre in Amerika, aber 30 Jahre beschäftigen wir uns mit Hirn- und Stammzellforschung, das stimmt. Zuerst in Bern studiert, meine Frau, Dr. Jitgau, Rednik, die hat an der Karls-Universität in Prag studiert. Nachher sind wir zusammen auf Amerika im 98, haben dort gearbeitet, zuerst in Boston, nachher im Mittleren Westen. Und dort, im Mittleren Westen, fängt es astronomisch an, interessant zu werden, weil dort ist die Lichtverschmutzung langsam in Grenzen. An der Ost- und Westküste ist es verseucht, aber in der Mitte, wo
schön
die Wüste
anfängt,
ist gut. Ja. Jawohl. Und da haben wir nachher die Idee gehabt, gut, wir haben Stammzellforschung betrieben, aber nachher hat es uns wieder zurückgezogen in die Schweiz, weil wir doch das grösste Teil des Lebens in der Schweiz verbracht. Und wir wollten zurück in die Schweiz. Und da tut sich nicht viel also, anbieten, punkto Astrofotografie, Qualität, Himmel und so. Weil es ist klein, man hat relativ dichte Bevölkerungs-, also eine grosse Bevölkerungsdichte. Und vom Wetter her ist natürlich auch wichtig, wir brauchen möglichst viel klare Nächte. Und da haben sich eigentlich nur zwei Gebiete angeboten, das ist das Wallis und das Engadin. Und wir haben effektiv etwa fast 4 Jahre im Wallis verbracht, haben es probiert, dort im Eringertal zu realisieren. Das ist dort neben dem Val d'Anivier mit dem Saint-Luc. Und dort haben wir doch müssen nach 3 Jahren aufgeben wegen administrativer Zeitflüssigkeit. Und nachher haben wir gesagt, okay, machen wir Engadin. Und da haben wir per Zufall das Münstertal entdeckt, wo da Objekte sind, zum Verkauf. Da haben wir geschaut, was da ist. Und da sind wir drauf gekommen, dass im Prinzip das Münstertal das Ideale wäre im Hinblick auf die UNESCO-Biosphärenreservation und auf die Qualität des Himmels vor geringer Lichtverschmutzung.
Und man hat Freude gehabt, dass ihr hierher gekommen seid?
Sehr, sehr. Also, wir sind von Anfang an sehr herzlich empfangen worden. Alle zusammen sind eigentlich fasziniert, obwohl es doch ein bisschen aus dem Rahmen des normalen Angebots herausgekommen ist. Sie sind doch Leute sehr zuversichtlich, dass das gelingt, was das sehr wichtig ist. Ja,
jetzt sieht man die Tafel so die weißen Kuppeln, man sieht das Haus im Rohbau, man sieht noch nicht so wahnsinnig viel. Was macht ihr denn genau? Also Astrofotografie, Sterne fotografieren und?
Meine Astrofotografie ist ein sehr verbreitetes Hobby. Also Leute, die sich nicht damit beschäftigen, könnten meinen, ja, da kommt doch niemand oder was ist das? Aber es gibt auch so auf der ganzen Welt gibt es im Prinzip über 1 Million versierte Amateur-Astrofotografen, die das könnten brauchen. Und Astrofotografie kann man betreiben aus ästhetischen Gründen, wenn der Hubble-Teleskop-Foto anschaut, was man da sieht. Rein vom ästhetischen her, Nebel und Galaxien und so, ist sehr fantastisch. Vom philosophischen her, wenn man schaut, man schaut auch 200 Millionen Lichtjahre in die Vergangenheit, ist es eins. Andererseits aber ist durch Technologie und Elektronik, die heute dem Amateur zur Verfügung steht, ist das Arbeiten von den Amateuren und von den Professionellen sehr nahe gerückt. Also Amateure können sehr viel beitragen für professionelle Astronomie, weil sie haben Zeit, sie können sich wirklich mit einem Objekt lang, das Leben lang, wenn sie wollen, beschäftigen. Und das gibt nachher schon etwas, wo der Professionelle, der hat zwar grosse Teleskope in Chile und auf Hawaii, aber da muss man zahlen, da hat man nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung und da hat der Amateur seine Vorteile. Und jetzt bei uns wer das Zentrum denkt, dass die Leute kommen können, sich einmieten, zusammen mit der astronomischen Kuppel und können ein Projekt ein paar Tage bis Monate oder weiss nicht wie lange durchführen. Und der Vorteil eben, dass man im Münstertal ist, man ist vielleicht nicht so, man hat nicht so viele klare Nächte wie noch in Angers, wie noch in Arizona zum Beispiel, aber man hat eine Kultur und so viele Möglichkeiten außerhalb von der Astronomie, dass man auch Leute kann anziehen, ein paar oder Kollegen, die der eine eben Astronomie machen kann und der andere kann sich sonst vertun hier.
Aber man könnte jetzt auch einfach als Tourist Sterne gucken.
Das auf jeden Fall, ja. Wir haben es zuerst konzipiert für avancierte Astrofotografen, aber das Interesse ist so gross, haben wir auch gesehen von Laien und von einfachen Leuten, die kommen laufen, dass wir sicher werden auch für Anfänger etwas bieten.
Andrea Könz, Sie befassen sich nicht mit Astronomie, sondern mit Astrologie. Wenn man jetzt das so anschaut, der Václav und Dirka Urednik, zuerst aus der Tschechei in die Schweiz, dann Wurzeln wieder neu schlagen, in Amerika dann mit fast 50, einfach Zelt abbrechen, den Mut haben, wieder in ein Land gehen, neu anzufangen. Wie ist das? Das macht ja nicht jeder Mensch. Ist jetzt das etwas, wo Sie in einem Horoskop würden sehen? Kann man da sagen, da ist die Veranlagung da?
Man kann sicher bestimmt, man kann schon sagen, wir, ob ein Leben mehr in einer fixen Art abläuft, in einer eher traditionelleren Art, dass man Sachen weiterführt, zum Beispiel, wo der Vater schon gemacht hat, beruflich, oder so eher eine fixe ein Lebensmodell, wo nicht so wahrscheinlich ist, dass Brüche passieren. Das kann man unterscheiden von einem Leben, wo man kann nie sagen, wie so Brüche oder Veränderungen aussehen im Konkreten, aber dass solche stattfinden. So Muster kann man sehen.
Aber, ich glaube,
aber nicht ist, konkret.
Es ist sicher wichtig, dass ein Krebs und ein Widder zusammenkommen. Weil nachher der funktioniert. Der hat eine Basis und man hat das Durchhaltevermögen. Und
ja, ich würde sagen, dann, wie es da in der Wissenschaft sonst auch ist, die Astrologie heute zählt nicht zu den Wissenschaften im universitären Sinn, aber es ist eine alte Disziplin und eine Erfahrungswissenschaft. Und da müsste ich einfach korrigieren. Definition Krebs und Widder würde nicht lange. Das gibt wohl eine Hauptspannung zwischen den beiden Sonnensymbolen, aber es ist einfach eine oberflächliche Betrachtung.
Ja, aber wie ist jetzt das, Václav Urednik? Sie haben Ihr Leben der Naturwissenschaften gewidmet bis jetzt und da kommt jemand und schwätzt von Astrologie. Was geht Ihnen ab? Denken Sie Hokus Pokus?
Nein, da wäre ich kein Wissenschaftler, wenn ich das würde sagen.
Bravo, finde ich, zeichnet Sie gerade aus.
Also ich kann, was ich nicht kann beweisen kann, kann ich auch nicht widerlegen. Also, es gibt sicher Sachen. Ich glaube, die ganze Astrologie und auch andere metaphysische vielleicht Richtungen sind entstanden in Phasen, wo die Leute etwas gesehen haben, betrachtet haben und zuerst überhaupt nicht verstanden haben. Aber sie haben den Einfluss gespürt auf sich irgendwie. Ich meine, bei gewissen Daten wird es halt kalt oder kann das Getreide kaputt gehen oder so. Und nachher haben sie beobachtet, dass halt immer zur gleichen Zeit gewisse Planetenstellungen sich wiederholen und da muss doch irgendein Einfluss sein. Und das hat ein System gebaut, wo doch gewisse auch Sicherheit hat geboten und auch Voraussagbarkeit für die Zukunft. Wir können sagen, ja, wenn der Saturn halt da ist oder die Sonne da ist, muss man aufpassen und so. Und dort ist es zusammengegangen mit der Astronomie, weil am Anfang sie halt Geräte nicht da gewesen, man hat nur das Auge gehabt, man hat nur das Eindruck gehabt, was man direkt auf sich hat können spüren. Und dann hat man das beobachtet, was es halt beobachtet hat. Und erst später ist dann die Astronomie abgezweigt, vielleicht um das Jahr 700 oder 1000 so, wo nachher wirklich Leute haben probiert mit mathematischem Reasoning, mit Modellen irgendwie ein bisschen mehr wollen zu verstehen als nur die Phänomenologie. Und dort ist es dann vielleicht raus und dort ist dann die Astrologie eher eine glaubensmetaphysische Sache geworden und Astronomie halt eine Hardcore-Wissenschaft. Aber es schließt nicht aus, wenn es jemandem hilft. Das ist mit allem, ich muss es mit Glauben verbinden oder so, dass er, wenn es jemandem hilft und wenn er sieht, dass ihm das bringt, dann soll er auf jeden Fall das machen und es ist eine gute Sache. Aber mit das, also ich würde es nicht mit einer Wissenschaft vergleichen, aber es ist durchaus existenzberechtigend natürlich,
wenn man entscheidet. Sie nickert, wenn er sagt, ich würde es nicht mit einer Wissenschaft vergleichen.
Ja, ich bin dort, weil ich auch von der Naturwissenschaften herkomme, ich habe ursprünglich Pharmazie studiert und habe mich sehr viel mit Chemie und auch Physik umgeschlagen. Also ich bin weit davon entfernt, Disziplin oder wenn ich sage Erfahrungswissenschaft, Astrologie gleichzusetzen mit der Denkweise der Naturwissenschaften, so wie wir die heute verstehen. Es findet auf einer anderen Ebene statt. Es findet
auf welcher immer, kann man das erklären, was, wie funktioniert?
Ja, also was ganz entscheidend ist, und wenn man, da gibt es ja so viele Streitgespräche, und das, was ich dann eben ein bisschen peinlich finde, wenn sich ein Wissenschaftler ausschließlich kritisch äußert, weil er im Prinzip oft keine Ahnung hat von einer profunderen Astrologie. Ich rede nicht von den paar Sätzchen, was passiert Ihnen nächste Woche in der Annabelle und dann liest man dabei wieder, was einem passiert. Ich rede nicht von dieser Art von Astrologie, sondern
an der kann man sich nicht heben.
Das kann man höchstens durchlesen und schmunzeln. Mich stresst das nicht. Wenn etwas Gutes drin steht, soll man es mitnehmen und wenn etwas Schlechtes drin steht, soll man es vergessen. So in dem Stil. Es ist eh Unterhaltung. Aber es ist gleich ein ganz, ganz altes System, das entstanden ist, wo der Mensch noch einen viel, viel, viel stärkeren persönlichen Bezug hatte zu seiner Umwelt, auch zur Natur, zum All. Ich meine, wer weiß heute, wie überhaupt unsere Planeten sich bewegen? Das hat der Mensch vor Tausenden von Jahren hat das genauer gewusst als wir heute. Also es ist die unmittelbare subjektive Wahrnehmung und das ist ja etwas, was in der Naturwissenschaft im Grund verpönt ist. Da hat man bis vor kurzem, es ist sich am ändern, Gott sei Dank langsam, aber man hat immer ganz, ganz strikt getrennt zwischen sogenannter Objektivität und Subjektivität. Jetzt, um das zu erklären, also objektiv ist nur etwas, wo man einen Versuch machen kann und dann kann man beliebig wiederholen. Und unter den gleichen Voraussetzungen bekommt man immer wieder das gleiche Resultat. Das ist die enge Definition, was zu beweisen war. Das ist die enge Definition der Naturwissenschaft. Und man bewegt sich von einem linearen Strich und auch der lineare Strich vom Fortschritt und auch in einer Kausalkette. Also muss man sagen, wenn so und so Bedingungen sind, dann passiert das. Es ist immer ein Kausals, also ein Wenn-Dann-Denken. Und Astrologie hat eine ganz andere Art. Sie denkt in Vergleichen, in Analogien, dass man sich eingebettet fühlt, sagen wir das in eine Energieform oder in Rhythmen, die das Universum oder den Kosmos ausmachen. Und man versteht sich als ein Teil in dem Kosmos, der Anteil hat an gleichen Schwingungen. Es geht um Analogien, es geht nicht. Es ist ganz eine andere Art von Denken. Und das ist genauso, wie wenn man einen Äpfelbaum nehmen und einen Birnenbaum und man würde sich extrem zwingen, die Birne jetzt genau gleich in die Form, also in die Form von einem Äpfel zwingen, durch mathematische Formeln, das ist nicht möglich.
Also ich würde gleich sagen, ihr habt gesagt, dass früher die Leute mehr verstanden haben, irgendwie, wie sich Planeten bewegen als heute. Ist das richtig? Habt ihr das sagen?
Also,
da wäre ich jetzt schon nicht einverstanden, also rein von dem, was man weiss, punkto Physik und punkto Gravitation. Also ich meine, Ptolemäus hat dann noch Epizyklen erfinden, dass es überhaupt retrograde Planetenbewegung gibt.
Ich habe es vielleicht auch in dem Sinne zu wenig genau ausgedrückt. Ich habe in dem Sinne gemeint, mehr gewusst, in Anführungszeichen, selbstverständlich weiss heute eine breitere Masse viel mehr, wie Planetenbahnen konstruiert sind. Oder eben, wenn sie sich mit Astrofotografie abgeben, da weiss man ungleich viel mehr und natürlich nicht nur über unser Sonnensystem, sondern weiter raus. Ich habe es nicht in dem Sinn gemeint, sondern das Subjektive eingebunden gewesen und auch abhängig gewesen von diesen Zyklen. Darum hat sich der Mensch früher interessiert. Er hat auch, ich meine, die Astrologie ist entstanden, oder auch das Interesse an den Planetenläufen, um einen Kalender zu schaffen. Eine erste Ding war, die Zeiteinheit überhaupt zu schaffen und damit auch in der Landwirtschaft ganz banal können zu funktionieren. Ich meine, in dem Sinn gewusst. Ich meine, fürs eigene Leben und mehr eingebettet gewesen. Ja. So habe ich es verstanden.
Ja, ja. Aber dort mit der Zeit zum Beispiel, dort sehe ich wieder klar, das ist auch Astronomie dort beteiligt. Oder wir mussten das Jahr aufteilen.
Natürlich.
Wir haben klar mit Bewegung vom Mond, von der Sonne, können Monat und Jahr feststellen. Das ist sicher dort, wo beide zusammen waren und einverstanden. Aber der Rest, habe ich doch das Gefühl, sich zu identifizieren mit diesen Planeten, ist dann schon nachher eben eher eine mystische und metaphysische Richtung.
Ja, sicher. Das ist, in dem Sinn hat sicher einen grossen Anteil. Das ist genau die gleiche Geschichte. Was bedeutet uns Märli? Das kann man auch nicht naturwissenschaftlich beschreiben.
Ja, genau.
Oder Symbol. Ja. Alte Symbole, die unabhängig von jeder Kultur auf verschiedenen Orten auf der Welt vorkommen. Was mich würde interessieren als Frage, Sie als eben der Astronomie sehr verbundener Mensch, ich meine, oder auch sehr Forschungstätigkeit, was ja eine Grundvorstellung ist aus der Astrologie, ist ja, dass es Gemeinsamkeiten gibt in Energiemuster, in Frequenzen oder in Schwingungen. Was weiß man darüber heute wissenschaftlich? Also zum Beispiel Schwingungen, die wir als Mensch in unserem menschlichen Körper haben, in Bezug auf den Kosmos.
Also konkret zum Beispiel, warum wird man mondsüchtig? Oder irgendwie so?
Ja, oder ich meine, wir können ja Mondzyklen vergleichen, Menstruation von der Frau und so weiter.
Es gibt
oder auch
Geburten.
Oder Geburten. Man kann vergleichen einzelne Tiere, auch Meerestiere, die abhängig sind von Rhythmen.
Also ich meine, das ist ongoing research. Da was man an Schwingungen, punkto Schwingungen, Energien, da weiss man wahrscheinlich am wenigsten in der ganzen Biologie und Naturwissenschaft. Man weiss chemische Sachen, physikalische, metabolische, also Ernährungseinfluss, Vitamin, Hormon, aber elektromagnetische Sachen, wie eine Zelle reagiert auf eine elektromagnetische Schwingung oder wie das nachher das ganze Verhalten von einem Organismus beeinflusst, das weiss man relativ nicht oder wenig. Also man ist da, es ist sehr schwierig, für das Geld zu bekommen für die Forschung.
Ja, genau, aber es wahrscheinlich noch
aber
nicht ganz. Es gehört zur Grundlagenforschung. Die
Fragestellung ist schwierig. Wie soll man überhaupt fragen? Oder? Das ist das Gleiche, wie man will, was ist Leben, definieren, was ist Leben, das kann man heute noch nicht. Ich kann alles zusammen über Vermehrung und Metabolismus und alles offene System reden, aber das ist alles mehr ein Beschreiben. Aber wenn man alle Teile, die man heute weiss, in der Biologie und Molekularbiologie zusammentut in einem Sack, gibt es noch keine Zellen, kein Leben.
Ja, und das ist wahrscheinlich der verschiedene Denkansatz. Und die Astrologie, die schafft die Analogien, die schafft auch sehr viel mit Bildern, die beschreiben. Sie hat nicht den Ansatz vom, in dem Sinn vom naturwissenschaftlichen Reproduzieren oder Beweisen, weil das ist das, was mich vielleicht dann am Schluss von der Pharmazie weggebracht hat. Ich komme vom Gesundheitswesen und wenn man von Medizin redet oder auch vom Mensch, da geht es um Leben. Und das ist nicht ganz beschreibbar und einfangbar mit dem reinen naturwissenschaftlichen
Denken. Ja, das sieht man auch in der Alternativmedizin.
Genau.
Ich bin wirklich überzeugt, Akupunktur, zum Beispiel Reiki, so Sachen, die wirken.
Ja.
Aber wie, in welcher Art, hat man keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht.
Ob es das Placebo-Effekt ist, ob das jetzt das Glauben ist, das muss mir helfen, also wird es mir helfen. Aber auf jeden Fall hat es einen positiven Effekt. Und ich glaube, das ist.
Andrea, könnt Sie machen ja auch astrologische Beratungen. Leute kommen zu Ihnen in ganz verschiedenen Lebenslagen und fragen, was ist jetzt da mit mir, wie sieht meine Konstellation aus, was soll ich machen? Können Sie denn da amigs ganz konkrete Tipps geben? Und wenn ja, ist das schon mal in die Hose?
Ja, das fragen Sie am liebsten die bei mir sind. Das ist natürlich, also es ist immer eine Gratwanderung. Wenn jemand zu mir kommt, dann sollte er sich normalerweise etwa 3 Stunden Zeit nehmen, Minimum. Und dann
Ihre Partner grinst dich.
Manchmal kann es auch länger gehen, ist klar, je nachdem, wer zu mir kommt. Und ich betreibe es also nicht mit der Uhr auf dem Tisch, dass ich die abziehe und dann 2 Stunden und dann ist der betreffende Mensch draußen. Was mein Anliegen ist und was ich faszinierend finde und durch meine jetzt jahrelange Tätigkeit immer wieder erfahren habe, ich gehe vom Geburtshoroskop aus und das gibt mir eine gewisse Grundstruktur. Und dann kann ich die im Gespräch dem Betreffenden näher bringen und kann schauen, was erzeugt Resonanz und was nicht. Es geht viel um Resonanz. Und dann, wenn aber jemand mit einer ganz konkreten Frage kommt, dann schaue ich eben zyklische Muster an, Zeitmuster, indem ich Konstellationen von heute zu seinem Grundmuster anziehe und dann zeigt mir das, ja, was ist im Moment in einem Horoskop
wirksam. Aber eben, haben Sie mir ein Beispiel, wo Sie müssen sagen, da ist jemand zurück und hat gesagt, Sie sind grossartig, stimmt 100%, oder eben vielleicht auch schon mal das Umgekehrte?
Ja, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, die Feedback, die man überkommt, die sind meistens positiv, weil die anderen, das ist wie nicht im Tourismus oder so oder in einer anderen Disziplin, es gibt sehr wenige Menschen, die zurückkommen und eine gute Kritik können üben. Also von dem her bin ich wahrscheinlich nicht die objektive Quelle.
Sitzt niemand da im Publikum, der sich beraten lassen? Nein, es strahlen alle, also wenn, dann ist es gut gewesen.
Ich tue nur zu dem noch etwas. Für mich ist extrem wichtig, das ist für mich eine absolute Vertrauenssache. Ich würde nie je zu erkennen geben, wenn jemand bei mir wäre, auf der Straße. Das ist für mich ein Tabu. Das ist absolute Verschwiegenheit. Das ist,
also beim Arzt.
Ja, das ist ganz, ganz eine wichtige Bedingung. Das ist etwas sehr Privates.
Václav Urednik, Sie sind ganz lange in der Hirnforschung und in der Stammzellenforschung. Mhm. Ein riesiges Gebiet. Was haben Sie denn genau geforscht an diesen Stammzellen?
Ja, ein anderes Universum. Also von dort her ist uns eigentlich mit Riedka relativ leicht gefallen zu wechseln, weil wir finden Hirnforschung und Astronomie, Astrophysik, die haben sehr viel gemeinsam.
Zum Beispiel?
Nicht nur, weil man oder das Hirn ist im Prinzip das Universum im Kleinen, im Nanobereich. Also wir haben da Billiarden von Nervenzellen und andere Stützzellen. Wir können die vergleichen mit Billiarden von Galaxien im Universum.
Gibt es konkrete Vergleiche, wo Sie können sagen, da sieht man Analogien?
Ja gut, man kann lesen, dass die Leute zum Beispiel sagen, ja, so die Planeten um die Sterne, wenn die um die Sterne kreisen, das könnte man im Prinzip eine Analogie machen mit dem Atom und mit den Elektronen. Und dann können die Atome schliessen sich zu Organismen, Gewebe und Molekülen zusammen. Das könnte man gleichsetzen mit Sternen, sich zu Galaxien verbinden und nachher Interaktionen von Organismen könnte man sehen, Interaktionen von Galaxien, wenn wirklich die grössten Strukturen im Universum, die man heute weiss, sind ja Anhäufungen von Galaxien, Riesen, dass sie Hunderte von Millionen und fast Milliarden von Lichtjahren Distanzen, wo sich grosse Anhäufungen von Galaxien organisieren und dann so wie mit Filament in so Scheiben kommunizieren. Irgendwie.
Gut, also wir wohnen in einem grossen Superhirn.
Ja, das ist wie, ja, gut, da kommt man dann schon in die Mystik in Astronomie.
Da kommen wir uns schon ganz, ganz nach eigentlich.
Aber es würde mich schon interessieren, was ist das, wo Ihnen denn persönlich
aber was, den Kick was uns gefallen hat, auch, ist die multidisziplinäre Sache. Also, das heisst, Astronomie und Hirnforschung braucht sehr also verschiedene Disziplinen, um da etwas zu machen. Also Hirnforschung braucht etwas von Medizin, etwas von Anatomie, etwas von Molekularbiologie, von Genetik, Zellbiologie, Lichtmikroskopie, alles zusammen braucht das. Und das Gleiche ist im Grösseren, in Astronomie. Man braucht Teleskop, man braucht Physik, man braucht jetzt auch Chemie, Astrobiologie gibt es jetzt anfangs so. Also es ist sehr multidisziplinär und das macht es. Ich glaube, die beiden Forschungszweige, das sind die fantastischsten, die es heute gibt, wo es heute noch die interessantesten Fragen zu beantworten gibt.
Und sind offenbar gar nicht so weit auseinander, wie es jetzt klingt.
Wir können ja recht schnell an einem
Quantenphysik. Das Hirn ist ja das komplexeste Organ und die komplexeste Materie, lebende oder allgemeine auch, Materie, die wir kennen heute, ist das Hirn. Oder? Das ist viel komplexer, wenn man den Informationsfluss anschaut, die Organisation aus einer Galaxie oder ein Universum. Das Universum ist viel homogener, viel viel gleichförmiger. Aber wenn man das Hirn anschaut, was es macht, ist es unwahrscheinlich. Und dort ist es interessant zu verfolgen, wie im Prinzip das Universum von einem homogenen Punkt, der im Prinzip kleiner war als ein Atomkern, als ein Proton, im Prinzip expandiert und ging wie ungeordneter, also Entropie nimmt nur zu. Entropie und Komplexität nimmt zu und das Leben, die Evolution vom Leben im All und vom Hirn ist etwas vom Komplexesten, das wir heute kennen. Also das ist so die Apotheose von Komplexität. Vielleicht war es eben nötig, weil man muss irgendwo durch, um die Entropie zu vergrössern und die Komplexität. Und dann ist vielleicht das Leben unumgänglich im All.
Aber das weiss man jetzt, wie es All angefangen hat?
Wie es angefangen hat, weiss man nicht. Man weiss, was man anfängt, wo man fährt auf ein bisschen sehen, ist so, sogenannte Planck-Zeit. Und das ist etwa 10 hoch minus 38 Sekunden nach dem Urknall.
Das ist Wahnsinn, was man schon weiss heute.
Ja. Also, aber die wenigen Sekunden.
Also 0, und dann können wir 38 noch und dann 6.
Ja, ja. Ich will gleich noch einmal zurück zu dem, was Sie jahrelang gemacht haben, auch zu Amerika gemacht haben, mit dieser Stammzellenforschung. Ja. Da gibt es ja ganz viele Ausrichtungen, Krebs etc. Ja. Was haben Sie genau gemacht? Also, Sie haben ja viele Preise bekommen.
Wir sind vor Hirnforschung ausgegangen, vor Hirnentwicklung. Also, ich bin ja vor Biologie ausgegangen, Dietka ist vor Physiologie ausgegangen. Und uns ist interessiert, wie tut sich das Hirn entwickeln, wie verdrahtet sich die Zellaggregate, wie fängt es an zu arbeiten und vor allem, was passiert, wenn es verletzt wird, also nicht nur das Hirn, das Zentralnervensystem auch zurückgemacht zum Beispiel, und was könnte man machen, um das oder um die Verletzung zu heilen, weil ein Dogma war lange, dass vor allem das Hirn nach der Geburt, wenn man mal geboren ist, wenn man älter ist, je älter man ist, desto mehr kann man nur verlieren, man bekommt nichts mehr. Schon nach der Geburt fährt man auf die Zellen verlieren, Nervenzellen. Und wir haben eben probiert zu schauen, ja, kann man nicht doch vielleicht irgendwelche latente, also so schlummernde Aktivitäten wecken im Hirn, die ihm helfen, sich doch zu reparieren, auch später. Und da weiss man ja, dass einfache Organismen und zum Beispiel eben Eidechsen oder so können das sehr einfach regenerieren.
Also aber wenn der Schwanz abgeht, wächst er
wieder. Ja, und die Nerven. Mhm. Und die Nerven natürlich. Bei den Vögeln, Kanarienvögel, jeder kleine Kanarienvogel, der lehrt ja singen, den Gesang der Eltern. Und das ist mit neuen Zellgruppen verbunden. Also da werden neue Hirnzellen produziert. Aber auch im Pränatal, also im Fötus und im Embryo, auch bei uns, im Mensch, ist die Hirnmasse aus dem Zentralnervensystem viel plastischer. Und da kann man ausnutzen, dass man eben Zellen aus diesem Stadium nimmt und die in ein adultes Hirn tut und probiert, in diesem adulten Hirn etwas zu induzieren, das ihm bei Reparation hilft. Und das haben wir angefangen, zuerst mit auf Mausexperiment mit fetalen Transplantat, wie man sagt, also ein bisschen von fetalem Gewebe haben wir transferiert. Und nachher später haben wir nachher mit Stammzellen angefangen. Aber wir waren eigentlich die Ersten, die behauptet haben, und das war auch tough gewesen, zum Verteidigen und zum Publizieren, dass man effektiv postnatale Hirn kann anregen, um sich selber zu reparieren. Im Prinzip.
Ich hatte vor einem Weile mal ein Gespräch mit einem Evolutionsbiologen, der gesagt hat, das amerikanische Verteidigungsministerium zum Beispiel investiert ganzen Haufen Geld rein in Forschung, dass man dann irgendwann bei Menschen eben Ähnliches machen kann wie bei einem Eidechsli, dass eben Arm oder irgendwie etwas wieder nachwachsen kann, dass jemand, der gelähmt ist, wieder gehen kann. Ja. Glaubt ihr, das kommt?
Ja, es könnte vielleicht, also es ist, also dass ein ganzer Arm nachher wächst, dann wird es noch lange dauern. Also Prothesen und so sind heute jetzt im Kommen, eher so organische Typ Prothesen, die sich an normalem Wachstum und Entwicklung von einem Gliedmaße orientieren und das zu verbessern. Man probiert die Informationsübertragung zwischen künstlichen Fingern und dem Hirn den Nerven nachher zu machen. Aber ob man da wirklich kann, man muss sehr, ich meine, bei der ganzen Stammzellforschung hat man schon sehr viele Hoffnungen und man verspricht sehr viel, aber zuerst muss man wirklich verstehen, wie eine Zelle überhaupt funktioniert. Das sind Zellen, die je nachdem, wie früh dass man, oder wie weit dass man ins Embryonalstadium geht, praktisch den ganzen Organismus bauen können. Und je später dass man schaut, kann die Zelle nur noch das Hirn machen. Wenn man früher schaut, kann sie auch andere Gewebe noch machen. Und das zu verstehen und zu kontrollieren, dass man da nicht irgendwie komische Sachen später mal bekommt im Körper. Das ist noch ein grosses Forschungsgebiet.
Sie hören DRS1 persönlich mit den beiden Gästen Václav Uretnik und Andrea Könz. Sie Apothekerin und Astrologin, er Hirnforscher und Astronom. Ich möchte an dieser Stelle, es ist mir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf, so in dieser Kombination, wie Sie da sitzen, oder? Sie, die Astrologie machen, die Muster anschauen, die gegeben sind, Sie, die von den Zellen bis ins All forschen, eigentlich sind Sie das perfekte Paar, um darüber zu diskutieren, wie viel in unserem Leben ist eigentlich Vorbestimmung? Was ist genetisch? Was ist Eigenwille? Andrea Könz.
Ja, ich würde sagen, es ist einfach ein Zusammenspiel. Es ist so sinnlos, wie Naturwissenschaften gegenüber Glauben oder Erfahrungswert, wo man nicht unbedingt kann naturwissenschaftlich reproduzieren, das gegeneinander auszuspielen. Es ist sowohl als auch. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Teilsachen festgelegt sind.
Haben Sie also da so Vorstellung von Prozent?
Ich würde sogar sagen, das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt eben nicht die, ich wehre mich sehr dagegen, auch gerade in der Medizin, ich komme auch vom Gesundheitswesen, und der Wahn von uns, immer genau auszurücken, das ist eben eine naturwissenschaftliche Art vom Denken, weil festzunageln mathematisch, wir müssen doch jetzt beweisen, 49% ist genetisch und 51% ist freier Wille.
Man könnte sich ja ein bisschen aus der Verantwortung stellen von gewissen Sachen, oder? Man kann eben nichts dafür.
Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir aufhören, ein naturwissenschaftliches Leben oder auch den Sinn des Lebens zu beweisen. Ich meine, der absolute Kontrollwahn. Wir haben die ganz, ganz verschiedenen Disziplinen heute im Gesundheitswesen, im höchsten Grad, auch im Tourismus, auch überall. Ist Controlling ist ein Schlüsselwort. Und ich glaube, das, was ich mache, da möchte ich eigentlich den Mensch versöhnen mit den Bedingungen, die ihm gegeben sind und ihm dort Sinn vermitteln. In dem selbst wenn ich zum Beispiel keinen Arm mehr hätte, ja, wie könnte ich es jetzt zum Beispiel leisten, ein gutes Leben weiterzuführen, selbst wenn ich keinen Arm mehr habe? Es ist eine ganz andere Fragestellung, als sich vielleicht wissenschaftlich auf die Socken machen, um möglichst also mechanisch einen Körperteil zu ersetzen. Es fängt schon dort an. Die Grundfragestellung ist derart anders. Und zurück zu Ihrer Frage. Das Modell von der Horoskopstruktur ist quasi wie ein Energiemuster, wo, wenn man sich mit ganz berühmten, spannenden Astrologen wie zum Beispiel Thomas Ring beschäftigt, astrologische Menschenkunde, der setzt das Strukturbild, das gegeben ist durch den Moment, das ist ja nichts anderes als eine zeitliche Momentaufnahme von den Planetenständen an den Ort, an den Zeitpunkt, wo ein Leben angefangen hat. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Katze sein, das kann eine Firmengründung sein. Das kann man alles aus dem Horoskop nicht sehen. Das sind alles Aussagegrenzen. Aber man hat eine Energiestruktur vor sich und das begreift er als Scharnier oder als Mediator zwischen dem Genotyp des Menschen, also der genetischen Fixierung, das, was festgelegt ist, und den Umweltbedingungen, also das, was soziologisch, kulturell dann prägend wird. Und das Strukturbild ist quasi wie ein Scharnier, wo Auskunft darüber geben soll, ja, wie ist das Leben grundsätzlich, was für einen Gestaltungsentwurf hat das Leben? Und das ist genau das, was die Wissenschaft bis heute nicht beschreiben kann, das haben Sie sehr gut schon erwähnt. Die Gestaltungskraft des Lebens, das Lebendige, das kann die Naturwissenschaft bis heute ja nicht kreieren, die Essenz. Also wie wird ein Leben sich denn gestalten? Und das ist immer die Wechselwirkung von der Voraussetzungen, also auch körperliche Konstitution, die man mitbringt. Also man kann eher ein athletischer Typ sein oder eher ein feiner, anfälliger Typ von Geburt an. Und dann kommt es darauf an, sind wir im Busch in Afrika geboren oder sind wir da in Mitteleuropa geboren mit unseren gesellschaftlichen Bedingungen. Also es ist ein Scharnier zwischen Sachen, die bestimmt sind und durchaus und natürlich Umwelteinfluss und freier Wille. Es ist kein Gegensatz. Es ist ein Zusammenspiel.
Ja, gerade am Anfang vom 20. Jahrhundert, wo doch eben die Theorien Einstein und die alte Theorie, man hat den genetischen Code entdeckt, ist man sehr reduktionistisch geworden. Mhm. Und man hat auch so auf das beziehen, also dass sie nur klare physikalische Gesetze, klare genetische Kodifizierung, die einen Organismus bestimmen. Und es stimmt, dass heute mehr und mehr man sieht, wie mindestens so wichtig die Umwelt ist, wo man aufwächst. Wie man, auf was dass man reagiert. Man weiß genau, man hat konkrete, jetzt von Wissenschaft her, konkrete Versuche, dass, wenn ein Tier, ob es jetzt eine Maus ist oder unser Basco.
Das ist der Hund von Ihnen.
Ja, genau, das ist nicht leider da. Nicht da, ja. Nein. Ah, es würde ihm sicher gefallen. Er hat uns an Kongress beleidigt, immer, das hat ihn ja. Gang fasziniert.
Aber zwischen dir ein bisschen bellen?
Nein, das ist ja schon, da weiss er schon, wie er sich benehmen. Aber nein, ich würde sagen, wenn man in einer reicheren Umwelt sind die Tiere viel weifer, viel aufgeweckter, sie machen mit, sie reagieren viel besser. Und das kann man auch auf anatomischer Ebene sehen, ja. dass wirklich gewisse Regionen im Hirn mehr ausgebildet sind. Also es ist ganz klar, dass man kann trainieren kann, auch neben dem genetischen Material. Man kann die Umwelt so gestalten, dass man etwas kann. Gut, es ist noch nicht ganz Brave New World. Dass man wirklich konditionieren kann, dass man irgendwie Babys in kleine Schiffchen tut, dass es dann Matrosen gibt, die dann fit sind.
Aber oder man spielt eine klassische Musik während der Schwangerschaft.
Und ja, dann, wobei das
funktioniert.
Das kann dann vielleicht schon funktionieren.
Das ist doch Stichwort auch Plastizität der Gene.
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Früher hat man ja angenommen, das ist ja auch das mechanistische Modell. Und das ist ja das, was auch vielleicht die Quantenphysik ganz ein anderes Konzept hat. Was ist überhaupt Materie und was ist das überhaupt ein Gegensatz? Seele oder Geist und Materie. Also
ja, dort kommt man ja Heisenbergsche Unschärferelation.
Genau.
Also dort müssen Sie erklären.
Hat man ja.
Ja, das ist für mich auch ganz ein wichtiges Thema,
Prinzip,
auch
in Astrologie. In Quantenphysik
ja.
Kommt eine Zeitendomäne oder eine gewisse. Man kann nicht bestimmen mit hundertprozentiger Sicherheit, kann man im Prinzip nicht der Ort
und
die Bewegung oder Geschwindigkeit von einem Partikel bestimmen. Ja. Und wenn man wirklich eben unter die Planck-Zeit geht, unter 10 hoch minus 38 Sekunden oder unter eine gewisse Distanz, die viel kleiner ist als Atomkern, weiss man im Prinzip nicht mehr, was passiert. Da brechen alle Gesetze zusammen.
Ja.
Und dort im Prinzip, und das tut sich nachher vervielfältigen nachher im Grösseren, im Makroskopischen. Also kann man im Prinzip sagen, man kann nie genau sagen, der Tisch ist jetzt an diesem Ort.
Genau.
Im Prinzip kann man das nicht. Man kann es mit einer grossen Wahrscheinlichkeit sagen, beim Tisch ist es wirklich eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass der hier ist.
Ja. Aber würde ich sagen, ist auch nicht ganz einfach zu verstehen.
So, aber dass er wirklich da ist, kann man nicht sagen. Weil er hat ging noch eine Chance, dass er plötzlich nicht da ist. Ja. Aber sie ist ganz das, klein, die
ja,
Chance.
Aber das hat zu tun mit unserer Wahrnehmung. Ja? Ja? Ich unterschreibe das hundertprozentig, auch wenn jetzt alle lachen und das euch absurd vorkommt. Da bin ich ganz einverstanden. Ich sehe das ähnlich mit dem Tisch.
Gut, im Moment steht er noch da.
Im Moment ist er brav und tut uns da nicht stressen mit
dem. Das ist ja für uns, oder? Wir sind auch noch da. Ja,
aber gleich, was bedeutet denn das jetzt nicht für den Tisch, sondern für unsere Entwicklung
ja, ist,
und für das,
das
wie wir funktionieren?
Das stellt im Prinzip die ganze Wissenschaft, die exakte Wissenschaft in Frage. Man sagt, gegen mich kann alles zusammen eindeutig bestimmen, ganz klar sagen, so ist es und so kann man es berechnen. Aber im Prinzip hat es ging, statistisch ging eine kleine Möglichkeit, dass es anders ist. Also von dort her wird es ein bisschen vage, die ganze
Sache. Ja, und man weiß vor allem auch nicht, eben wie Teil Informationstransfer. Ja, wenn man auf die kleine Ebene runtergeht, weiß man eben nicht, wie das funktioniert. Und das ist genauso, wenn man eben freien Willen, Schicksal. Ich meine, die moderne Wissenschaft oder Hirnforschung weiss ja heute, dass wenn man gewissen Umweltbedingungen ausgesetzt ist, dann kann man heute, ich glaube nur in Einzelfällen, also Sie korrigieren mich, Herr Rednig, aber in Einzelfällen kann man sogar genetische Veränderungen oder mindestens von Proteinen, die mit genetischen Voraussetzungen gekoppelt sind, da kann man Veränderungen feststellen. Wenn
also, jemand, wie
also, dass das Genom nicht ganz starr bleibt, sondern dass auch das Genom, also das heisst...
das Genom sicher.
Also, eben, dass das also in dem Sinn plastisch ist, dass das je nachdem, in was für Bedingungen sich befindet, antwortet das? Das ist immer ein Antwort.
Das menschliche Genom haben sie ja sequenziert und haben sie gefunden, es hat 30'000 Gene. Das ist viel zu wenig. Im Prinzip hat man gedacht, es gäbe viel mehr. Aber die Kombination erstens spielt eine Rolle, die Kombinatorik zwischen den Produkten. Und nachher hat es eben grosse Teile vom genetischen Material, wo man im Prinzip Junk-DNA sagt. Also das, das ist für nichts. Man sagt das wieder, weil man nicht weiß, was es ist.
Ja, genau. Das ist das Hilfsmittel.
Und das könnte im Prinzip ein Pool sein von genetischem Material, das für die Evolution sehr wichtig ist, weil man dort kann probieren kann. Das ist wie ein Labor im genetischen Material.
Wenn ich jetzt das als Laien, muss ich sagen, würde interpretieren, würde das wie heissen, ich habe immerhin in meinem Leben die Chance, gewisse Sachen selber zu beeinflussen und letztlich mich so zu verändern, wie ich allenfalls will.
Auf jeden Fall gibt's, es gibt auf jeden Fall einen Spielraum, da stehe ich voll ein, auch als
im begrenzten Sinn.
Ja, im begrenzten Sinn. Ich möchte noch gerne ein Bild geben. Ich sage immer, es ist ein Bild. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch Los Angeles. Das wissen Sie, das sind so auf beiden Seiten mindestens 6 bis 8 Spuren Autobahn. Und so meine ganz banale, das banale Bild ist amig. Sie nehmen da Leitplanken links und rechts von diesen 6 oder 8 Spuren. Das ist Begrenzung. Das ist genetisch mir gegeben und da kann ich mich auf den Kopf stellen und über die Leitplanken kann ich nicht ausspringen. Jetzt kann ich mich das Leben lang aufregen und unglücklich sein, weil ich diese Begrenzung habe. Aber das sind schon auch natürlich durch Literaten wie der Goethe mit den Orphischen Urwort, das ist so ein schönes Gedicht, ist das Dilemma geschildert. Man kann sich aber auch entscheiden als Mensch. Lässig, ich habe diesen Spielraum zur Verfügung, über diese Leitplanken kann ich zwar nicht raus, das sind meine Grenzen, aber ob ich auf der ersten Spur vorwärts laufe, auf der zweiten Slalom rückwärts oder auf der dritten vielleicht im Seitenschritt oder ob ich eine ganz grosse Kurve mache über den ganzen Spielraum, da habe ich eine Wahlfreiheit.
Ja, das stimmt. Nein, es führen viele Wege nach Rom, nicht? Ich meine, man kann sicher, es gibt auch genetisch, es gibt evolutionär, es gibt verschiedene Wege, wie man an ein Ziel kann kommen. Darum, auch wenn man zum Beispiel jetzt Leben auf anderen Planeten und so studiert, man muss auch andere Prinzipien anschauen, die Ähnliches könnten hervorbringen. Wobei, bis jetzt sieht man schon, dass Kohlenstoff und diese doch am Stickstoff, Wasserstoff,
sind halt
schon sehr optimal gewählt. Von dort her.
Darf ich noch eine kurze Frage stellen, Herr Rednig? Was mich würde interessieren, eben gerade weil Sie sich ja im Nanobereich beschäftigt haben und in dieses All rausgehen, oder jetzt auch vom menschlichen Standpunkt her, wir als Mensch und Umwelt oder eben der Kosmos. Das sehe ich genauso wie Schicksal und freier Wille, es ist sowohl als auch. Für mich gibt es immer einen Zusammenhang, wie es bei uns innen aussieht und was uns aussen daran begegnet. Das ist wie ein Kontinuum. Also das ist eins, ein Innenerleben oder das, was mir aussen begegnet, auch an Aktionen oder Reaktionen, das ist nicht voneinander unabhängig. Und von dem her würde ich auch plädieren, die moderne Wissenschaft, die muss aufhören, Objektivität und Subjektivität vollständig zu trennen. Das muss ineinander reinfließen, damit es kreativ und fruchtbar bleibt.
Macht man das nicht mittlerweile schon?
Aber am richtigen Ort, klar.
Macht man das nicht einen Weg schon mittlerweile?
Ja, man probiert es machen, aber es ist schwierig. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn man wirklich das Hirn verstauen will, könnte man auch eine ganze persönliche Sendung machen über Krankheiten, über das Funktionieren, über das Intellekt und alles. dort wird man wahrscheinlich schon einen anderen Ansatz müssen anfangen, als man bis jetzt gemacht hat. Also dort muss man Synthese
lassen, genau. Mit Reduktion. Genau, also gerade wenn es um Medizin, die nicht eine strenge
Naturwissenschaft ist. Nur am Schluss möchte ich noch sagen, jetzt punkto Einfluss von der Materie auf uns. Ja. Man weiss heute, dass im Prinzip all die Planeten, all die Materie, die man heute sieht, im All 4% sind vom ganzen Massenenergiehaushalt
vom Weltall. Ja, und der Rest ist dunkle Materie.
Und dunkle Energie. Also ja. Vielleicht von dort werden wir viel mehr beeinflusst noch.
Jetzt könnten wir weitermachen. Die Zeit ist durch, leider. Jeder noch ganz, ganz kurz eine Frage. Das Zentrum für Astrofotografie, das geht im September auf.
Kann keep
fingers crossed. Kann man sie abdecken besuchen?
Ja, wir werden auf jeden Fall das Einweihungsdatum bekannt geben. Das sollte im September laufen. Wir haben auch eine astronomische Ausstellung geplant. Die wird jetzt verschoben auf Oktober. Die war im September geplant, aber wird jetzt im Oktober geben. Das wird alles auf unserer Webseite auch angegeben. Und wir freuen uns auf einen Besuch.
Wunderbar. Andrea Könz, wie stehen Sterne heute für einen restlichen schönen Sonntag?
Ich mache es ganz kurz. Im Moment haben wir wunderschönen blauen Himmel in unserem Wallensteiner. Die Sonne, das Hauptgestirn, steht fantastisch. Es kann nur gut werden.
Danke vielmals, dass Sie zu uns persönlich gekommen sind.